Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Denn deine Beine hören niemals auf, wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten mit
Tanja Erhardt
und mit Rick Zabel. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und wir befinden uns jetzt auch offiziell in der Offseason. Trotzdem geht es natürlich mit dem Podcast wie gewohnt weiter. Tanja, wir haben uns letzte Woche erst gehört. Was ist bei dir so in der Zwischenzeit passiert? Wie geht's dir? Was bewegt dich? Was ist los?
Ich habe gut gearbeitet diese Woche, habe schon zwei 24-Stunden-Dienste hinter mir jetzt am Freitag. Aber das Gute ist, wenn man am Donnerstag einen langen Dienst macht, hat man ein langes Wochenende. Deshalb freue ich mich jetzt heute ins lange Wochenende zu starten und bin mal gespannt, was das Wetter so mit sich bringt.
Um euch mal abzuholen, es ist Freitagmorgen, der 13. Oktober und wir nehmen hier wirklich am frühen Morgen auf.
Naja.
10 Uhr morgens. Für mich früher Morgen. Guck mal, Tanja, wenn ich mein Handy so ein bisschen drehe, jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht so spannend, aber dann sieht man sogar den Fernsehturm, den Berliner Fernsehturm im Hintergrund. Ich bin nämlich sozusagen in meinem Hauptstadtstudio. Ich bin jetzt in der Offseason, bin ich ins Parallelwelten-Hauptstadtstudio gereist nach Berlin, weil ich da auch natürlich nochmal, weißt du, in Köln, da kriegt man halt so ein bisschen die Gerüchte mit, die Gerüchteküche, haben wir ja schon oft drüber geredet, aber wenn man dann wirklich auch mal mitbekommen will, was in der Radsportszene so wirklich abgeht, also nicht nur sozusagen so Talk of Town, sondern wo man wirklich mal einen Deep Dive reinmachen will, welche Vertragssituation, was ist wie, was passiert wirklich hinter den Kulissen. Dafür bin ich jetzt ins Hauptstadtstudio gereist nach Berlin und da hoffe ich, dass ich euch jetzt natürlich mit Informationen hier aus erster Hand vom KGB und so weiter versorgen kann.
Stimmt, weiß ja jeder Hauptstadt-Hotspot und des Radsports Berlin. Wie viele Radfahrer wohnen da? Baller?
Julian Tetriganti. Und
Bene ist nach Köln gekommen. Bene ist jetzt gerade in Köln.
Doch. Nee, stimmt nicht.
Heute ist
Abreise. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt befindet sich Bene Herzberg.
Im Flixbus.
Im Flixbus Richtung Köln. Übrigens, Bene und Julian, Ende Oktober. Jeder Tag kommen wir unserem nächsten Live-Podcast, unserem zweiten großen Live-Podcast in der Butch Cup in Frankfurt näher. Gönnt euch noch Tickets, wenn ihr wollt. Und wir freuen uns auf jede und jeden Einzelnen, der kommt. Einmal das soll natürlich erwähnt sein. Und ich befinde mich jetzt offiziell in der Off-Season. Ich bin hier im Hotel Telegrafenamt, also wirklich ein sehr, sehr schönes Hotel, weil deswegen bin ich auch ein paar Minuten zu spät zur Aufnahme gekommen. Ich bin vielleicht noch etwas durch den Wind, weil ich habe die erste große Off-Season-Party hinter mir.
Ja, ich habe es mir gedacht, als ich heute Morgen deinen Insta-Post gesehen habe zur Breitling-Nacht oder Breitling-Night, ich weiß nicht, wie man es sagt, und dachte mir...
Cleo's Midnight Tales hieß die Party.
Und ich dachte mir, wir könnten uns nicht wieder schöner in zwei Parallelwelten bewegen. Du im Anzug auf der großen Party und ich im Arztkittel auf Intensivstation die Nacht über. Aber deshalb heißt der Podcast ja auch Parallelwelten.
Genau so sieht's aus. Tanja, du bist so ein bisschen, du bist die Indie-Tanja, weißt du, du bist real geblieben, du bist auf der Straße, du veränderst dich, du bist bodenständig. Ich glaube, bodenständig ist das richtige Wort. Und ich bin eigentlich auch ein bodenständiger Typ, der aber auch ab und an mal nach den Sternen greift, würde ich sagen. Der greift ab und an mal nach den Steinen, nach den Steinen, ist auch schön. Ich greife ab und an mal nach den Steinen.
Ich weiß nicht, wie viele Leute dich als bodenständig bezeichnen würden, Rick. Außer dir
sehr
selbst.
Sehr viele. Sehr viele. Zum Beispiel meine Oma.
Deine Oma, muss ich übrigens loben, habe ich ja in deiner Story gesehen, die das passende Geschirr zur Tischdecke hat.
Ich muss das Lob wirst du gleich wieder zurücknehmen, weil werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch kennen. Ich war bei meiner Oma schön draußen in Brandenburg im Grün. Es war sehr schön, man unterhält sich. Und da kommen so die typischen Fragen auch. Naja, und wie läuft's Radfahren? Und wie die Frage schon gestellt wird, da merkt man schon so im Unterton so ein bisschen, so, da ist schon so eine Wertung drin. Und dann haben wir so geredet und dann kam auch so, ja, und wie lange willst du das noch machen? Also so typische Familienfragen halt, wo man so sich ein bisschen im Kreuzfeuer befindet.
Und das muss einer Frau Mitte 30 nicht sagen, ich kenne dieses Kreuz.
Und auf jeden Fall habe ich so gesagt, ihr müsst euch um mich keine Sorgen machen, ich kriege das schon alles hin, es macht ja auch alles Spaß, ich habe jetzt zum Beispiel auch den Podcast und so. Und dann hat sie gesagt, apropos Podcast, also den höre ich jetzt nicht mehr, der ist echt langweilig geworden. habe ich gesagt, wirklich? Ja, also und daraufhin hat meine Oma, also ich glaube, die meint das nicht böse, die ist ja mal straight raus und dann gesagt, ja, also ich höre das jetzt nicht mehr, ist langweilig geworden. Ihr redet ja da immer nur über Radfahren und die Resultate und so auch. Und kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch lange so weitergeht, so ungefähr war, glaube ich, war die Message, die sie mir damit geben wollte. Und ich habe dann nur gesagt, Oma muss sich keine Sorgen machen, die Streaming-Zahlen sind besser denn je. Alles cool. Aber ihr hört es, wie gesagt, ich bin seit Sonntag in der Offseason. Sonntag war mein letztes Rennen, Paris-Tours. Kann ich auch eine witzige Geschichte gleich noch zu erzählen. Und momentan befinde ich mich in Berlin, denn Leonie, meine Frau, hat ihre Tante und ihre Cousins wohnen hier in Berlin. Meine Großeltern wohnen in Berlin. Das wissen ja die meisten wahrscheinlich, dass mein Vater in Berlin groß geworden ist. Also ein gewisser Teil der Familie Zabel, die Wurzeln liegen hier in Berlin. Und wir haben ja Familienzuwachs bekommen, das ist schon ein paar Monate her. Der kleine Fritzi ist da und die wollen ihn natürlich auch mal sehen. Deswegen sind wir hier. Und wir waren eben auf dieser, Breitling Cleos Midnight Tales, also in Ehren von Cleo von Oettingen. Das ist eine
Hast
Gräfin,
du gerade eben
ich.
Gesagt?
Wie gerade
wir waren,
eben?
Nein, eine du hast Gräfin. Gesagt, wir waren gerade eben auf der. Jetzt habe ich mich nur gefragt, ob die Party so lange ging, dass du noch gerade eben auf der Party warst.
Ja, von vor 9 Stunden. Okay. Also das ist gerade eben. Und das ist sozusagen eine moderne Grace Kelly, wie mir gesagt wurde. Und dementsprechend war es ein sehr schickes Event. Black Tie war der Dresscode, wo ich dann erstmal googeln musste, okay, was ist Black Tie? Und dann stand dort Smoking und in Klammern sozusagen so, ja, Anzug wäre auch noch okay. Aber schon so, das ist jetzt nicht so. Und dann dachte ich mir, okay, also ich besitze kein Smoking. Einen Anzug habe ich, aber der ist vielleicht auch ein bisschen Spack, weil der ist schon was älter. So bin ich dann auch auf diese Veranstaltung gegangen. Zu Anzugsschuhen habe ich mich nicht durchgerungen. Ich habe einfach Sneaker angezogen, weil Anzugsschuhe fühle ich nicht.
Durftest du rein mit Sneakern?
Ja, das war ja geschlossene Gesellschaft. Das war schon
ja, aber
okay.
Das letzte Mal, als ich beim Sportpresseball war, oder ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, mit Mieke, weiß ich noch, dass Patrick Lange nicht, der musste noch in die Stadt nach Frankfurt, um sich Anzugsschuhe zu kaufen, weil er nicht mit weißen Sneakern rein durfte.
Ne, weil ich mache auch gar nicht zu der Veranstaltung.
Ich glaube, er war auch kurz davor.
Ja, dann komme ich halt nicht, so. aber ja, das war, also Sportpresseball ist ja vielleicht auch, die nehmen sich vielleicht ein bisschen wichtig da, aber auf jeden Fall, wir hatten gestern, war ja gestern einfach nur ein schöner Abend und eine coole Party und ganz ungeheuer, ich glaube, ich war das erste Mal auf einem roten Teppich und meine Güte, habe ich mich da fehl am Platz gefühlt, das kann ich euch auf jeden Fall sagen.
Sah aber nicht so aus, also auf den Bildern finde ich, sah sehr geübt und erprobt und natürlich aus. Ganz am.
Ach, witzig.
Du bist vielleicht nicht am Boden geblieben, aber zumindest auf dem roten Teppich.
Ja.
Werbung. So, wie ihr spätestens nach diesem Wochenende alle gemerkt habt, der Herbst ist da und damit geht die sommerliche Radsaison zu Ende. Aber die Cross-Saison steht vor der Tür und ein Gutes bringt das Ende der Radsaison, nämlich den End-of-Season-Sale bei Rose. Rose hat so ziemlich alle Produkte bzw. alle Radmodelle stark reduziert. Solltet ihr also noch ein Rad für die Cross-Saison brauchen oder einfach nur ein Fahrrad, um die neue Saison vorzubereiten, dann schaut euch um, entweder in den Stores oder auf rosebikes.de. Ansonsten hat Rose eine neue Taschenkollektion. Ich habe nämlich heute beim Radfahren wieder gemerkt, wie viele Dinge man einpacken muss, wenn man nicht weiß, was das Wetter einen erwarten lässt. Dementsprechend wird für mich die Handlebar Bag wieder der beste Freund bei der langen Ausfahrt. Mein absoluter Favorit, Leoprint, schon immer mein Ding. Auch die könnt ihr euch anschauen, entweder in den Stores oder auf rosebikes.de. Und wie immer gilt, viel Spaß beim Shoppen.
Und deswegen bin ich gerade in Berlin in der Offseason und jetzt geht es langsam sag ich mal, jetzt war, das waren so die letzten Termine und jetzt geht's langsam für mich dann wirklich Richtung Urlaubsmode. Heute an dem Freitag werden wir Berlin verlassen, werden nördlich, noch weiter nördlich fahren und dann dort in einem kleinen schönen Ferienhaus einfach mal runterkommen. Ich überlege sogar, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, aber ich überlege wirklich 8 Tage mal komplett offline zu gehen, die Zeit, in der wir da dort sind, mal einfach mein Handy in die Schublade zu packen. Kein WhatsApp, keine E-Mails, kein Instagram. Mal schauen.
Aber manchmal stelle ich mir das stressiger vor, weil man ja diese, also man erwartet ja dann diesen Build-up und man weiß ja, was nach den 8 Tagen passiert, wenn man dann wieder ans Handy geht und wie voll dann das Postfach sein wird. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass einen das mehr stresst, als jeden Tag eine halbe Stunde irgendwie ans Handy zu gehen.
Genau, wahrscheinlich wird es darauf auch hinauslaufen, dass der Kompromiss vielleicht irgendwie ist, entweder morgens schnell oder halt abends. Ich mache es sogar fast lieber morgens, einfach nach dem Aufstehen und dann halt in den ersten 24 Stunden am nächsten Morgen wieder einmal kurz schauen, was reingekommen ist, was ist wichtig, was ist, was beantwortet man schnell. Das stimmt schon, weil wenn man dann, da hast du recht, da graut es mir halt auch, wird es mir auch vorgrauen, wenn ich dann nach 8 Tagen da online gehe und dann sind da 100 E-Mails und 300 WhatsApp-Nachrichten, dann kriege ich ja, oder kriegt man ja richtig
Nerven zusammen. Genau, und dann braucht man direkt wieder Urlaub, nachdem man alles beantwortet hat.
So sieht's aus. Also das ist mein Modus gerade.
Auch schön. Ich muss noch ein bisschen warten, bis mein Urlaub kommt. Ich habe Ende November nochmal Urlaub eingereicht, 2 Wochen. Und bis dahin, ja, ganz normaler Alltag. Diese Woche war ein bisschen wild, sehr reanimationslastig, to say the least. Und jetzt freue ich mich deshalb sehr auf dieses Wochenende, weil es war dann doch ein bisschen intensiv.
Das glaube ich dir. Du hast ja gerade schon den Kittel erwähnt gehabt und also den Ärzte und Ärztinnen-Kittel. Dementsprechend haben wir ja ein neues Podcast-Cover und ich bin echt sehr, sehr, oder nicht überrascht wäre das falsche Wort, aber ich fand es ja sehr gut. Und dann haben wir nochmal den einen oder anderen
Korrektur.
Wir haben es nochmal korrigiert. Korrekturvorgänge haben wir nochmal, weil du wieder was rumzumeckern hattest. Und dann ist ja das fertige Podcast-Cover jetzt entstanden, wo wir auch beide sehr glücklich mit sind. Und ich habe eine Instagram-Abfrage gemacht und ich glaube 94% haben dafür gestimmt, dass es ihnen auch sehr gut gefällt. Allerdings kamen dann noch 2, 3 Nachrichten rein mit einem kleinen Tipp, dass sie es noch cooler gefunden hätten, wenn sozusagen ich im Radoutfit da gestanden hätte und du einen Ärztekittel angehabt hättest. Wo ich gesagt habe, jo, stimmt, das wäre natürlich auch eine witzige Idee gewesen.
Ja, aber andererseits bin ich ja nicht nur als Ärztin hier am Mikrofon, sondern ja auch schon als ehemalige Profifahrerin und jetzt immer noch passionierte Radfahrerin. Deshalb weiß ich auch nicht. Wir können so ein, das nächste Mal machen wir so einen Split. Also, dass wir mich so halb-halb machen. Ja. Aber wir sprechen ja jetzt auch nicht 50-50 irgendwie. Ich erwähne mal ein bisschen die Arbeit, aber ja, wir sprechen ja jetzt auch nicht irgendwie 50-50 über meine Arbeit und über Radsport.
Genau, es ist ja schon einfach im Endeffekt ein Podcast über dich, über mich, über unsere Leben, ab und an mal ein paar Insights, aber der größte Teil nimmt natürlich der Radsport ein, und alle Facetten des Radsports. Wie man natürlich auch in dieser Folge hört, wir sind jetzt bei Minute 13, haben schon richtig viel über Radsport
und ich muss auch
geredet.
Noch kurz sagen, grundsätzlich bin ich kein Kittel-Fan. Kittel sind ein bisschen veraltet, meiner Meinung nach, weil sie einfach hygienisch sehr fragwürdig sind. Aber man muss natürlich sagen, es hat einen sehr großen psychologischen Effekt, weshalb ich den Kittel häufig trage, wenn ich zum Beispiel abends nochmal die Schmerzrunde mache, weil die Patienten, wenn sie jemanden mit Kittel im Zimmer haben, das Gefühl haben, sie haben nochmal mit einem Arzt gesprochen. Wenn man nur mit Kasak kommt, eher das Gefühl haben, sie haben nochmal mit einer Schwester oder mit einem Pfleger gesprochen. Und es dann wirklich psychologisch den Effekt hat oft, dass die Patienten zufriedener sind. Und deshalb verkleide ich mich in Anführungsstrichen oft als Arzt, indem ich den Kittel anziehe, weil ich da ja auch eher ein Zwiegespräch habe und nicht aktiv was am Patienten mache. Und genauso mache ich es auch an den Prämed-Tagen. Einfach, dass man halt auch wirklich dann als Ärztin wahrgenommen wird. Also für mich ist es tatsächlich eher die Verkleidung, um den Patienten psychologisch Sicherheit und mein Arztdasein zu suggerieren. Und ansonsten finde ich Kittel eigentlich blöd und ich finde, man bräuchte es eigentlich nicht mehr in der Klinik. Und die meisten anderen Länder haben auch, wenn er nur Kurzarmkittel oder keine Kittel mehr. So viel.
Das sage ich Marcel. Das sage ich Marcel. Du findest ihn blöd, veraltet und hygienisch fragwürdig.
Stimmt, so keine.
Da könnte man so ein geiles Bild ausschneiden, wie du einfach nur Kittel sagst, dann die Quotes und das wird so komplett aus dem Zusammenhang gerissen.
Nachdem ich davor gesagt habe, dass wir ja auch hauptsächlich über Radsport reden und dann hate ich richtig über Kittel ab.
Also das wäre so kleiner an die Radsport-Bubble, die sind ja sehr gut in Memes und Sachen bearbeiten. Das war einfach mal so ein kleiner Auftrag, einfach mal die Quotes raushauen und einfach mal so eine kleine Fake News da draußen raushauen. Tanja Erath schießt gegen Marcel Kittel.
Da könnte ich sogar selber, ich habe nämlich ein Bild.
Von hygienisch fragwürdig, finde ich.
Ich habe noch so ein Bild von mir und Marcel, vielleicht mache ich da einfach so eine kleine Sprechblase hin und sag ihm, du stinkst.
Nein, wir sind natürlich gute Freunde von Marcel. Kittel-Fans. Kurz am Kittel. Kurz am Kittel-Fan bin ich. Wollen wir so langsam mal Thema Radfahren anschneiden und Thema Radsport?
Ja, absolut. Wir haben ja ein interessantes Wochenende hinter uns. Zum einen dein letztes Rennen und die Gravel-WM. Und ich muss sagen, wenn man sich Paris-Tour angeschaut hat, dachte man sich, warum haben sie nicht einfach daraus die Gravel-WM gemacht? Weil ja, Frauen-WM stimmt. Wurde ja eh nicht übertragen. Da können wir gleich ein ganz anderes Thema noch aufmachen. Ja, tatsächlich Paris-Tour ja eigentlich genauso viel Gravel-Event wie die WM in Italien, würde ich sagen.
Also ich war ja bei Paris-Tours dabei, von daher können wir da, glaube ich, thematisch gut einsteigen.
Habe ich jetzt die ganze Zeit Paris-Nizza gesagt? Ich
bin das erste Mal Paris-Tours gesagt.
Ja, sorry.
Alles gut. Auf jeden Fall, ich bin das erste Mal diese Art von Paris-Tours gefahren. Das war ja sonst eigentlich immer der Herbst-Sprinter-Klassiker. Und ist aber eh so ein bisschen, ich weiß nicht genau, welches Jahr das war, aber das war schon auch immer, Samstag war die Lombardei-Rundfahrt, World Tour Rennen, halt für mehr so für die Bergfahrer und Rundfahrer. Und dann Sonntag war für die Rouleure, für die Sprinter, sonntags war Paris-Tours der große Herbstklassiker, eigentlich so ein bisschen der offizielle Abschluss der Radsportsaison und war immer so ein bisschen Sprinter gegen Ausreißer und war aber auch immer ein World Tour Rennen, also hat er auch eine große Prestige. Und seit einigen Jahren ist Paris-Tours ja in Anführungszeichen nur noch ein 1-Punkt-Pro-Rennen, also gehört nicht mal zur World Tour. Und dadurch sind dann eh schon weniger große Teams dorthin gekommen. Und dann haben sie es ja wiederum nochmal vor 4-5 Jahren, um das Rennen attraktiver zu machen, ich glaube für die Fans ist es auch attraktiver, haben ja sehr viele Gravel-Sektoren mit ins Finale genommen und das Rennen und das Finale deutlich schwerer gestaltet. Das einmal so kurz zur Geschichte des Rennens. Und ich bin jetzt das erste Mal diese Art von Paris-Tours gefahren mit dem Gravel und muss sagen, das Rennen hat es auf jeden Fall in sich und sau hart. Und ich glaube aber doch sehr attraktives Rennen und ein sehr schönes Rennen. Und um über meinen persönlichen Rennverlauf zu reden, der war sehr schnell vorbei. Also ich habe sehr schnell an diesem Rennen nicht mehr teilgenommen. Es ist halt eigentlich ganz cool, weil die ersten 160 Kilometer sind, oder nicht ganz 100, 140 Kilometer, sind auf super guten Straßen. Es war für den 10. oder den 8. Oktober war es, glaube ich, es war ein Sommertag, es waren 28 Grad, die Sonne hat geschienen. Man musste nicht mal ein Unterhemd anziehen, einfach nur Socken, Rennhandschuhe, Hose, Trikot, Abfahrt. Und dann war auch gar kein Wind, weil sonst spielt ja bei Paris-Tours auch der Wind immer eine große Rolle, die Windkante vielleicht am Anfang. Somit war ein bisschen Kampf um die Spitzengruppe, die war dann irgendwann weg und dann sind wir sehr kontrolliert auf das Finale zugerollt. Und das Finale beginnt dann natürlich mit dem ersten Gravel-Sektor, so, ich glaube, das waren 75 Kilometer vor dem Ziel circa. Oder so 70 Kilometer vor dem Ziel und dann ist halt so, letzten 70 Kilometer sind dann 10 Gravel-Sektoren, noch ein paar Anstiege, so kleinere steile Hügel dabei und dann ist halt richtig Action drin. Und ist aber, auch weil es ja so am Ende der Saison ist, das letzte Rennen, kann man es ja nochmal motivieren, weil man sich denkt, ja gut, die ersten 140 sind ja okay und dann ist halt nochmal so 70 richtig fighten und dann ist vorbei. Und bei mir war es halt so, ich bin auf den ersten Gravel-Sektor gefahren, eigentlich noch in einer guten Position und dachte, ja, fühle mich gut, Münsterland Giro, paar Tage vorher lief ja auch gut. Und sobald wir auf dem Gravel waren, hatte ich das Gefühl, ich fahre rückwärts. War richtig strange. Und dann bin ich halt zu den ersten zwei, drei Sektoren so mitgefahren, aber hab halt konstant Position verloren, bin nach hinten durchgereicht worden, dachte so, ey, irgendwie, heute ist gar nicht mal ein Tag, richtig scheiß Beine. Und es war aber so komisch, weil ich mich eigentlich auf den ersten 140 Kilometern sehr gut gefühlt habe. Und dann dachte ich mir, ja gut, aber da sind wir auch relativ entspannt gefahren, jetzt geht das Finale los, hab halt keinen guten Tag. Und dann war ich irgendwann so am Ende des Feldes und dachte mir auch an dem Hügel so, ey, irgendwie, ey, es geht, ja, ich muss jetzt schon abreißen lassen. Das war halt so 60, da waren wir halt gerade mal drei Sektoren gefahren und waren noch relativ weit weg vom Ziel. Dann bin ich so gefahren, war dann aus dem großen Tumult einmal kurz raus, hatte ein bisschen Abstand, war mal so mit zwei, drei Fahrern abgehangen. Und dann habe ich auf einmal gehört, Alter, meine Bremse schleift halt wie Sau. So, die quietscht mega laut. Ich so, das war aber vorher nicht, was ist da los? Und dann war auch so und ab dem Moment war dann auch, sobald ich berghoch gefahren bin, ist wie meine Schaltung war, hat wie verrückt gespielt, dass ich so auf keinem Gang ist die geblieben. Und ich dachte mir, es ist halt eine mega komische Kombination aus Bremse und Schaltung, spielt verrückt. Und dann war ich aber schon so abgehangen und habe so gar nicht realisiert, was passiert ist. Bin halt so eine Weile so weitergefahren, 5, 6, 7, 8 Kilometer. Und dann auf irgendeinem Gravel-Sektor, was auch bergunter ging, auf einmal hat einfach mein Hinterrad komplett blockiert. Ich habe eine komplette Vollbremsung hingelegt, bin stehen geblieben. Und dann dachte ich, ja, was ist denn hier los? Und hab halt geguckt und hab dann erst realisiert, ah, meine Steckachse hinten ist halb raus. Anscheinend hat der Mechaniker die halt nicht richtig festgedreht. Und sobald wir rüttelt das aufs Gravel gefahren sind, musste sie sich immer Stück für Stück rausgerüttelt. Und dann war halt erst, ja, Bremse nicht mehr funktioniert, dann die Gänge nicht mehr. Und irgendwann war halt das Hinterrad halb raus. Ich habe eine Vollbremse gemacht. Dann stand ich da auf diesem Gravel-Sektor, dachte so, ja gut, fuck, Alter, hier ist jetzt auch nix. Hab die wieder mit Finger so reingedreht, so einigermaßen. Bin so weitergefahren bis ans Ende. Und dann standen dann zwei, drei Autos, die halt noch mit Laufrädern so verpflegt haben. Und hab die gefragt, ey, do you have Allen Key? Also habt ihr einen Imbus, dass ich das festschrauben kann? Die ganzen französischen Teams, okay, kein Wort Englisch verstanden. Und dann hab ich dir das so mit Hand und Füßen erklärt. Ah ja, okay, ja. Alles klar. Und dann haben sie halt meinen Imbus gegeben, dann habe ich das Hinterrad wieder richtig festgezogen. Dann war auch wieder alles gut, dann lief das Rad auch wieder. Aber da hatte ich halt schon lange nichts mit dem Rennen zu tun. Und dann stand ich halt 40 Kilometer vorm Ziel und dachte mir, ja gut, jetzt letzte Rennen der Saison aussteigen, did not finish, ist irgendwie auch blöd. Komm, ich fahre wenigstens ins Ziel, wenn ich noch im Zeitlimit bin. Und dann bin ich, ja, irgendwann später nochmal ein, zwei Fahrer aufgefahren. Alexis Renard von Cofidis, mein alten Teamkollegen von Israel, und einen anderen Fahrer von Vendée. Ja, und dann sind wir halt zu dritt ins Ziel gefahren. Das war dann eigentlich auch mein Paris-Tour. Also ich dachte mir so, also wirklich an dem Rennen habe ich nicht teilgenommen, aber ja, war halt ein technisches Problem. Was soll ich machen?
Fun Fact für dich fürs nächste Mal. Ich habe gerade gegoogelt, also Imbus im Französischen heißt Clé Allant. Ja, Clé also Allant. Wie Allen Key, nur auf Französisch.
Ach ja. Also das war meine Paris-Tour-Story.
Und für dein Team war es ja sehr erfolgreich. Und da muss uns jetzt, vielleicht hast du ja mehr Infos, weil als dein Teamkollege, ja, würde ich auch sagen, für den Großteil der Fahrradwelt überraschend den Sieg geholt hat, war ja klar, oder beziehungsweise wenn man dann kurz in sein Pro-Cycling-Stats reingeschaut hat, dass er eigentlich für nächstes Jahr wieder mit der NCL, mit den Denver Disruptors unterschrieben hat. Gibt es da jetzt schon Anwaltstalk? Hast du da schon irgendwas mitbekommen?
Wenn das nicht offiziell ist, weiß ich natürlich nicht, ob ich drüber reden kann, aber ich glaube, weder von den Denver Disruptors hört den Podcast noch von meinem Team kann jemand Deutsch, von daher ich glaube schon, dass Wiley Sheen nächstes Jahr auch in unseren Farben unterwegs sein wird. Ich glaube, die Frage ist nur, wenn ich es richtig verstanden habe, hat der fürs Conti-Team unterschrieben und sozusagen fährt da noch eine Weile und steigt dann ins World Tour-Team auf. Einfach was daran liegt, dass wir im World Tour-Team, glaube ich, schon alle Plätze voll haben. Nach dem Paris-Tour-Sieg ist es jetzt allerdings so, dass, glaube ich, das Team, glaube ich, schon so ein bisschen am Rotieren ist und schaut, gibt es nicht vielleicht doch irgendwie eine Möglichkeit, den ins World Tour-Team hochzuziehen, weil wir haben ja letztes Jahr zum Beispiel auch ewig über die Punkte und alles geredet, wie wichtig die Punkte waren. Und jetzt in dem Fall war es halt so, der ist halt Stagiaire bei uns, der gewinnt eigentlich Paris-Tours ein Rennen mit 300 UCI-Punkten und davon geht halt keiner aufs Teamkonto.
Stimmt.
Das ist halt sau dumm eigentlich auch. Sau bitter. Aber ja, genau, Wiley Sheen hat das Rennen gewonnen und ich glaube, es war für viele eine Überraschung. Ich war wirklich genau eine Woche vorher beim diesem Marshall Farman Ardennen Classic mit ihm auf dem Zimmer. Das war das erste Mal, dass ich ihn kennengelernt habe. Er war mir bis dato kein Begriff, ich kannte ihn nicht. Ich kann nur sagen, er ist ein super aufgeschlossener, junger Amerikaner, hat direkt gute Stimmung an den Tisch gebracht. Ich habe mich auch auf dem Zimmer mit ihm gut unterhalten. Und da bin ich halt dieses Circuit Wallonie-Rennen gefahren und da war ich halt schon beeindruckt von dem, weil als Fahrer wie Lampard und Laporte in die Offensive gegangen ist, ist er halt einfach so mitgefahren und so komplett unbekümmert. Irgendwie gar nicht halt, dass er großen Respekt davor hatte, sondern der ist halt einfach wie in einem Local-Rennen in Amerika mitattackiert. Und dachte ich mir, ja gut, das eine ist diese Unbekümmertheit, das andere ist einfach auch die Beine zu haben, um das zu machen. Also ich bin halt abgehangen worden und der ist halt vorne mit rum attackiert. Und dachte ich mir so, ja, entweder hat er gerade die Form seines Lebens oder ich weiß nicht, der ist richtig gut drauf. Und dann, ja, ist er wohl auch bei dem Rennen Börsch am 3. Oktober sehr gut gefahren. Ja, und dann, ich meine, zu Paris-Tours muss man nichts sagen, ne? Wenn man das Rennen zum ersten Mal fährt, so in die Offensive geht, vorne mitfährt und dann das, den Sprint auch gewinnt, einfach nur Hut ab, Glückwunsch. Und war aber auch, glaube ich, ein verrücktes Rennen. Dadurch, dass Arno Delis so oft Platten hatte und viele Fahrer von Bora und Quickstep waren halt die Fahrer, die es eigentlich für den Sprint hätten kontrollieren können. Die waren alle im Hintertreffen durch Materialpech und dann war halt einfach eine Gruppe vorne, also da war ja jetzt kein Top-Favorit für das Rennen dabei, aber die sind halt durchgekommen, ne? Und es ist ja irgendwie auch das Schöne im Radsport, wenn man es nicht probiert und sich die Chance nicht erarbeitet, bekommt man die Chance auch nicht. Und ja, für die Jungs vorne hat es halt geklappt und eine coole Sache.
Ja, absolut. Und manchmal hat man ja bei den Amerikanern irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob es an den Chlorhühnchen liegt, aber die haben irgendwie, die kommen so rüber nach Europa und haben halt einfach richtig Zug drauf. Also es ist schon beeindruckend. Ja. Und klar, ich meine, er kommt ja auch aus Boulder. Das heißt irgendwie, wenn man in Höhenlage geboren ist und die perfekten Trainingsbedingungen hat eigentlich, das hilft natürlich auch, glaube ich.
Auf jeden Fall. Es war halt einfach auch eine krasse Situation. Also das kann man sich ja manchmal nicht wirklich ausdenken. Also ich weiß zum Beispiel noch damals, als da bin ich die UAE-Tour gefahren und das war an dem Tag, als Russland die Ukraine angegriffen hat und die überfallen hat. Und genau an dem Tag gewinnt Gazprom aus der Spitzengruppe die Etappe bei der UAE-Tour. Und Gazprom hat ja nie ein Rennen gewonnen, nie. Und genau an dem Tag gewinnen die das Rennen. Ich sag mal, jetzt werden ja sicherlich auch alle mitbekommen haben, was in Israel zurzeit los ist. Da ist es halt nicht so, dass, sag ich mal, das Land, was in dem anderen Land einfällt, gewonnen hat, sondern das Land, was angegriffen wurde, Israel. Es war halt dieser Samstag, ich bin zum Rennen gefahren und ja, in der Nacht von Freitag auf Samstag oder am Samstagmorgen haben ja dann die Nachrichten kursiert, dass die Hamas in Israel eingefallen ist und dort terroristische Angriffe macht und dort ein Krieg anscheinend losgeht. Und dann im Verlaufe des Tages kamen die Nachrichten rein, auch wie schlimm das ist. Und wir waren zum Beispiel mit dem Kontinentalteam zusammen im Hotel und beim Abendessen und da war natürlich schon eine extrem gedrückte Stimmung. Also wir hatten mit Nadav Reisberg, Oded Kogut, also ich glaube 5, 6 Israelis da. Und ja, wir sitzen da bei Paris-Tours abends. Ich habe auch mit denen gesprochen. Ich so, seid ihr euch sicher, dass ihr Rennen fahren wollt? Ich glaube, das versteht auch jeder, wenn ihr da irgendwie nicht fahren wollt. Da war aber dann auch so der Kontext, ja, wir haben es überlegt, aber irgendwie so jetzt erst recht. So, also wir hilft jetzt auch niemand, wenn wir nicht fahren und dann lieber so für unsere Werte stehen und das Rennen fahren und versuchen gut zu fahren. Und ja, ich meine, okay, Wiley Sheen ist jetzt ein Amerikaner, ist jetzt kein Israeli, aber er fährt für ein israelisches Team und genau an dem Tag gewinnen wir dann halt sehr, würde ich ja auch schon sagen, ist schon eine Überraschung, dass wir da Paris-Tours gewonnen haben. Wir hatten jetzt nicht den Top-Favoriten dabei und war eine krasse Lage, weil wir haben Paris-Tours gewonnen, wir sind auch sehr gut bei der Tour of Hainan gefahren und das Team hat aber direkt an dem Samstag gesagt, okay, wir werden Social Media jetzt erstmal für 2, 3 Tage alles einstellen und ja, dementsprechend hat man eigentlich in der Radsportwelt große Siege gefeiert, aber das war eigentlich egal. Die wurden nicht mal vom eigenen Team gepostet, weil die gesagt haben, aus Respekt den getöteten Zivilisten in Israel, da machen wir das nicht, das wäre pietätlos, jetzt irgendwie ein Radrennen zu feiern. Und ist halt echt eine krasse Lage, was da gerade los ist. Wir wären eigentlich Ende Oktober, Anfang November eine Woche, 8 Tage hätten wir unser Teamtreffen in Israel gehabt. Das wurde natürlich logischerweise jetzt auch abgesagt. Und ich bin mal wirklich gespannt, wenn ich im Dezember wieder auf meine Teamkollegen treffe, wenn man mit denen mal gesprochen hat, was sie so erzählen. Es ist sehr, sehr schwer zu fassen, einfach nur traurig. Ich versuche auch irgendwie so, ich meine, ich fahre halt im Endeffekt für ein israelisches Team, auch wenn ich jetzt kein Jude bin und kein Israeli, aber mein Arbeitgeber ist halt ein israelisches Team und sich da einfach so das zu verfolgen und sich damit zu befassen, ist schon krass. Und einer der Israelis, der ist Sonntag das Rennen gestartet und einer seiner besten Freunde wurde halt den Tag vorher getötet. Es war ein Israeli bei der Armee. Also das ist schon krass, ne, wenn man sich das so vorstellt, dass da einfach wirklich Freunde, Familie, Verwandte jetzt im Kriegszustand leben. Und die meisten sind ja in Girona, da wo du auch warst. Da ist ja der Servicekurs vom Team und da wohnen ja auch die meisten von unserem Team. Es ist sehr, sehr krass und ich glaube, auch gerade für dich, Tanja, du warst ja noch auf der Hochzeit von Omar Shapira und Guy Sagiv. Die waren ja zu dem Zeitpunkt in Israel und sind, glaube ich, irgendwie einen Tag vorher einfach vom Süden des Landes in den Norden gefahren und das hat wahrscheinlich denen ihr Leben gerettet.
Ja, also für mich war es auch ganz komisch, weil wir jetzt genau vor einem Jahr oder nicht ganz einem Jahr in Israel waren bei der Hochzeit. Das war Ende Oktober, Anfang November. Und ja, die leben ja direkt eigentlich, ich glaube, knapp 8 Kilometer entfernt vom Gazastreifen. Und da waren wir eben auch auf der Hochzeit. Und sich dann zu überlegen, dass halt einfach ja Leute da auch waren, um halt irgendwie ein Musikfestival zu feiern. Es ist ein ganz komisches Gefühl. Und klar, ich habe dann auch mit Rotem und Oma geschrieben, die ja als meine ehemaligen israelischen Teamkolleginnen einfach da aus der Gegend kommen. Und ja, ich meine, die sind natürlich die haben ein anderes Friedensverständnis als wir, glaube ich, weil es gibt da keinen richtigen Frieden. Und wir haben ja auch letztes Jahr darüber gesprochen, nach meinem Israel-Trip, wie surreal das einem vorkommt, glaube ich, auch wenn man halt einfach das nicht gewohnt ist und das gar nicht kennt. Aber jetzt natürlich das Akutgeschehen verändert alles, vor allem jetzt auch für Guy und Oma, die ja gerade ein Baby bekommen haben zusammen. Und ja, auf einmal irgendwie nur versuchen, aus dem Land rauszukommen, was ja aber perspektivisch eigentlich die Heimat ist, wo sie auch wieder hin zurück wollen. Ja, es muss ganz, ganz komisch sein. Und ja, ich bin auch auf jeden Fall sehr erschüttert von allem, was da passiert. Und ich glaube, in der gesamtglobalen Lage nochmal so ein richtiger Schuss vor den Bug. Ja.
Das hat jetzt wirklich niemand gebraucht. Nee. Ne? Also es ist ja auch krass, wie dann auch auf einmal hört man tagelang da nichts von der Ukraine, weil jetzt Israel das Thema in den Medien ist. Und ja, wie gesagt, wir sind ein Radsport-Podcast, aber ja, ich fahre halt immer für ein israelisches Team und deswegen war es mir auch wichtig, einmal kurz das nicht zu ignorieren, sondern darüber zu reden. Auch weil ich, wie du weißt, weil ich weiß, du hast auch Freunde, Israelis, du warst auch da. Und ich glaube, dieser Konflikt, der geht ja schon seit Ewigkeiten und den auch erstmal zu verstehen und da eine Lösung zu finden, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da sind wir auch keine Experten für, aber dass das Ding nochmal so krass eskaliert, einfach nur sehr, sehr traurig, aber ich glaube, ja, da sind wir beide auch nicht die richtigen Personen für, um das jetzt irgendwie einzuordnen, aber trotzdem ist es ja okay, mal darüber zu sprechen.
Ja, absolut, also ich glaube, den Konflikt in einem Podcast zu besprechen, ganz schwierig, vor allem wenn man nicht mal irgendwie involviert ist oder vom Fach, sage ich jetzt mal. Deshalb, ja.
Lass uns doch von dem einen blöden Thema, Paris-Tours haben wir jetzt besprochen, aber von diesem sehr traurigen Thema zu einem anderen sehr traurigen Thema kommen. Du hast es gerade schon einmal kurz angeschnitten. Das Gravel-WM-Rennen der Frauen wurde nicht
übertragen.
Ja,
und dann dachte ich mir einfach so, wie lange machen wir diesen Podcast jetzt? Ich glaube 3 Jahre. Bald 3, gell? Ja. Und ich habe ja wirklich das Gefühl gehabt, es hat sich so viel getan im Frauenradsport in der Zeit. Und Dinge, die wir noch vor 3 Jahren besprochen haben, da müssen wir jetzt noch nicht mal mehr drüber sprechen. Und dann lese ich diesen Post, es gibt keine Übertragung. Und ich denke mir einfach, wie ist es möglich im Jahre 2023, dass die UCI es toleriert, dass der Veranstalter sagt, wir liefern keine Bilder vom Frauenrennen und das keine Konsequenzen hat, sondern das einfach so, als wäre es das Normalste der Welt. Und da muss ich auch sagen, Italien, also so viele Frauenteams, wie es auch gibt und so radsportbegeistertes Land ist, aber es sind da doch tatsächlich immer wieder die italienischen Rennen, die es einfach nicht hinkriegen, eine vernünftige Übertragung zu machen. So wie der Giro, der dann schon World Tour Status verloren hat wegen der Übertragung, jetzt auch wieder die WM. Natürlich sind es unterschiedliche Veranstalter, aber es macht mich einfach wahnsinnig, weil ich finde, es kann einfach nicht angehen, dass sowas 23 noch passiert. Also ich muss auch sagen, zum Glück hat man ja wirklich auf Social Media auch gemerkt, die Leute haben der UCI richtig Shit dafür gegeben, dass es da keine Live-Bilder dazu gab. Und ich wette, es wäre einfach ein richtig cooles, gutes Rennen zum Schauen gewesen. Und Kasia, die ja oft sehr beherzt Rennen fährt und oft nicht mit dem Sieg prämiert wird, sondern mit einem zweiten oder dritten Platz, obwohl wir sie ja dieses Jahr auch auf der Attacke am Tourmalet sehen konnten, eindrücklich. Und sie jetzt wieder so zu sehen und auch als Erstin über die Ziellinie hätten fahren sehen können, wenn es übertragen worden wäre, ja, einfach sehr schade und nicht der Zeit entsprechend, dieses Rennen nicht zu übertragen.
Vor allem, ich verstehe auch nicht, das Männerrennen wird ja auch übertragen einen Tag später. Also es kann ja dann, also von der Logistik her, wenn das jetzt irgendwie ein Grund gewesen wäre, dass irgendwie Gravel-WM der Männer in Frankreich stattfindet und Gravel-WM der Frauen in Italien und es ist halt einfach irgendwie ein kleineres Event oder so, dann hätte ich gesagt, okay, ja, schön, dass es veranstaltet wird, klar, mega schade und dürfte eigentlich nicht sein, aber ja, haben die vielleicht irgendwie auch logistisch nicht hinbekommen oder hatten das Budget nicht, keine Ahnung was. Aber wenn ich, also wenn halt an demselben Ort, auf demselben Parcours das Straßenrennen, oder nicht das Straßenrennen, das Gravel-WM-Rennen der Männer stattfindet, einen Tag später, dann ist ja eigentlich alles da, dann ist ja alles vor Ort. Da denke ich mir so, hä, warum denn dann nicht? Also warum, dann lass die Leute noch, die das drehen und die Übertragung übernehmen, ja, dann sollen die halt einen Tag vorher kommen und auch das Frauenrennen direkt mitmachen. Also das ist ja nur logisch, das
so zu machen. Ja, und vor allem ist ja die Gravel-WM oder der ganze Gravel-Sport an sich steht ja ein bisschen außerhalb der normalen Profirennen, dass man sagt, okay, es sind auch wirklich Amateure vor Ort und damit bringt ja auch so ein Event sehr viel Geld in die Gegend zum Veranstalter, ja. Und dann zu sagen, okay, wir sparen uns da die Übertragung für das Frauenrennen. Und ich meine, das Männerrennen war ja auch nur in Anführungsstrichen irgendwie 1,5 Stunden Übertragung bei GCN, aber das reicht ja auch völlig. Also ich sage ja auch nicht, dass ja, sie genau, das komplette Rennen von Anfang bis Ende übertragen müssen, aber zumindest die letzte Rennstunde. Und ja, ich weiß nicht.
Ja, es ist krass, weil ich glaube, also gerade in der heutigen Zeit ist es ja einfach, okay, man hat dann die Podiumsbilder gesehen auf Instagram und so halt, Kasia Njavadoma wird Gravel-Weltmeisterin vor Persico war zweite, ja, die Italienerin, ne? Und
Demi dritte Vollering.
War Demi Vollering, die auch die Tour de France gewonnen hat. Also ist ja ein super cooles Podium und die Bilder hat man gesehen, aber sonst hat man halt nichts von dem Rennen gesehen. Und ja, wenn man halt dann keine Übertragung hat und keine Videos und keine Fotos irgendwie vom Rennen hat, dann ist es halt so ein bisschen auch so, man war halt mit dabei, wenn man dabei war vor Ort. Und wenn man halt nicht dabei war, dann ja, hat man halt davon nichts mitbekommen und hat es auch irgendwo so ein bisschen so blöd gesagt, nicht stattgefunden. Also natürlich hat es stattgefunden, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, also man, es wird ja uns jetzt nicht in Erinnerung bleiben, wie Kasia attackiert hat und dann solo ins Ziel gefahren ist. Das sind ja die Bilder, die einem im Kopf bleiben. Und wenn die halt nicht da sind, dann gerät halt so ein großer Erfolg auch einfach schnell in Vergessenheit. Das ist halt super, super schade.
Definitiv. Also ich finde, da gibt es auch keine gute Ausrede der UCI. Und ich finde, sowas muss man halt einfach von Anfang an, also für den Veranstalter dann halt sanktionieren. Also das funktioniert halt einfach nicht mehr. Da muss man dann halt auch einfach den Druck aufbauen, finde ich.
Vielleicht spreche ich mal mit denen.
Mach das mal.
Ich bin der
du bist
Kollege
ja jetzt
mit denen.
UCI, ja, was war's nochmal? UCI Social Media Beauftragter?
So ungefähr. Ich würde sagen Content.
Ja, stimmt, Content World Champion
war. Ich.
Ja, hat mich auf jeden Fall auch ziemlich sauer gemacht.
Dass ich Content World Champion bin. Da warst du richtig sauer. Da hast du gesagt, Kittel stinkt und ist blöd und Zabel macht mich auch sauer. Dieser Idiot.
Werbung. So, vielleicht geht's euch genauso wie mir und ihr seid auch ein bisschen müde in die Woche gestartet, nachdem ihr am Samstag die Nacht zum Tag gemacht habt und euch das WM-Rennen auf Hawaii angeschaut habt. Lucy Charles hat sich endlich den Titel gesichert. Nach 4 zweiten Plätzen, meine ich, waren es. Und 2 Deutsche mit Anne Haug und Laura Philipp komplettieren das Podium. Ryzen als Kölner Marke und die Triathlon-Marke schlechthin hat eine Kollektion gelauncht, die dieses bisher einzigartige Konzept aus 2 Austragungsorten für Männer- und Frauenrennen adelt. Dies Big Island Jersey, frei nach dem Motto Hawaii trifft auf Côte d'Azur, gibt es nämlich jetzt in einem neuen Design. Ich finde, es ist sehr gelungen. Und nicht nur das Jersey, sondern auch die Socken. Für Socken bin ich ja grundsätzlich zu begeistern. Und dementsprechend werde ich dieses Paar auch bald in meiner überquellenden Sockenschublade begrüßen dürfen. Wir packen euch alle Infos dazu in die Shownotes und einen kleinen Rabattcode. Ansonsten schlaft gut und holt den Schlaf von Samstag nach.
Also, das war's zur Gravel WM der Frauen. Das Podium haben wir erläutert. Leider wurde es nicht übertragen. Das Gravel Rennen der Männer oder die Gravel WM der Männer. Dort gewinnt Matej Mohoric vor dem Belgier Florian Vermersch und Dritter ist Connor Swift geworden. Das ist jetzt 5 Tage her, ich muss schon überlegen, wie das Podium aussah. Tanja, hast du das Rennen wenigstens gesehen? Weil ich konnte es nicht sehen, ich habe mir nur die Highlights angeschaut, weil ich ja selber bei Paris Tours im Einsatz war. Wie war das Rennen? Hast du es gesehen?
Ja, ich habe es mir angeschaut, zumindest diese 1,5 Stunden Übertragung. On-off, weil ich ziemlich verkatert war, nachdem ich 2 Tage erst in meinen Geburtstag reingefeiert und dann aus meinem Geburtstag rausgefeiert habe. Das heißt, meine
Leute, merkt euch das, Tanja Ehrer, 7. Oktober Geburtstag.
Das heißt,
Geburtstag.
Meine Aufmerksamkeitsspanne war so lala. Aber ja, es war auf jeden Fall, wie sagt man, nicht sehbar. Es hat sich sehenswert, war es. Ich fand auch den Kurs gut. Also zumindest das, was man vom Kurs gesehen hat, war ja deutlich anspruchsvoller als letztes Jahr, wo ja viele gesagt haben, irgendwie war es eigentlich wie so ein Straßenrennen mit ein bisschen Gravel. Und dieses Jahr soll es ja einfach deutlich mehr Gravel- und Offroad-Erlebnis gewesen sein. Auch die paar Szenen, die man vom Frauenrennen gesehen hat, sahen ja auch technisch deutlich anspruchsvoller aus. Mehr kann ich aber auch nicht dazu sagen.
Ja, ich glaube, es war einfach ein sehr, sehr schweres Rennen und hat auf jeden Fall an einen harten Klassiker erinnert, so Ardennen-Klassiker-mäßig, weil ich glaube, wenn man sich die 3 Fahrer vorne anschaut, Florian Vermersch ist auf jeden Fall ein Klassiker-Spezialist aus Belgien. Matej Mohoric kann sowas auch. Er hat ja auch selber gesagt, als er das Rennen gefahren ist, den Tag vorher, also ein bisschen abgefahren ist, einen Recon gemacht hat, hat er gesagt, naja, besser könnte es für mich nicht sein. Es sind nicht allzu lange, also 1-2 Kilometer Anstiege, aber sehr, sehr steil, dann auch technisch anspruchsvoll. Jeder weiß, Matej Mohoric ist technisch ein sehr guter Fahrer. Und der Parcours war ihn auf den Leib geschneidert. Er hat sich sehr darauf gefreut. Und auch Connor Swift ist ja ein sehr, sehr starker Eintagesfahrer. Und ich glaube, da haben sich einfach die richtigen 3 da vorne getroffen und haben halt ihren Vorsprung da über 4 Minuten ausgebaut auf den Rest. Und da war dann ganz klar, den 3 ist es nicht mehr zu nehmen. Und was ich zum Beispiel verrückt fand, ist, ich bin halt Paris Tours gefahren und sehe dann irgendwann Jasper Stuyven vor mir fahren. Und da war ich dann voll im Zwiespalt. Ich habe mich eigentlich selber nachher über meine Reaktion gewundert, weil meine erste Reaktion war so, warum ist der hier? Also so, der ist, und ich meine, was ja eine komische Reaktion ist, weil Jasper Stuyven ist halt einfach Straßenprofi, guter Fahrer, Paris Tours, jetzt auch kein unwichtiges Rennen. Und ich dachte mir dann so, ja, der ist doch letzte Woche Gravel-Belgischer und Europameister geworden, heute ist die Gravel-WM. warum fährt er Paris Tours, hä? Warum fährt er nicht die Gravel-WM? Und dann muss ich danach so, habe ich da über meine Reaktion nachgedacht und dachte so, ah, wie verrückt das ist, dass ich, also ich habe so, in meinem Verständnis war die Gravel-WM direkt viel wichtiger als die, als Paris Tours. Und dann sind, das schließt ja so ein bisschen wieder an unsere Diskussion auch an, dass viele Fahrer sich gerade in vielen Disziplinen ausprobieren und Rennen fahren und wenn diese Rennen dann auch auf dieselben Tage fallen, dass es halt, ja, sehr spannend ist, wo die Fahrer ihre Prioritäten legen. Und im Falle von Jasper Stuyven war das anscheinend so, bei der Gravel-EM habe ich kein Rennen vom Team, da habe ich Zeit, da probiere ich mich mal aus. Aber eine Woche später gab es keine Diskussion. Der hätte ja auch mit dem Europa, mit dem Gravel-Trikot fahren können und als Europameister und war halt aber in seinen Lidl-Track-Farben bei Paris-Tours unterwegs.
Ja, also ich würde auch sagen, dass man allein vom Fahrerfeld und ja auch später beim Podium, sowohl beim Männerrennen als auch beim Frauenrennen, gesehen hat, dass die Straßenelite auch wirklich Lust hat, sich im Gravel auszuprobieren und dem Ganzen jetzt auch wirklich ihren Stempel aufgedrückt hat. Das war schon, würde ich sagen, sehr eindrücklich und beweist halt, dass der Gravel-Sport schon lange kein Flanellhemd, Oberlippenbart-Sport mehr ist, sondern da wird halt jetzt einfach auch richtig Rennen gefahren, ne?
100%. Also ich glaube, es ist eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir da gerade leben und wie wir, ich glaube, es wird einfach so ähnlich wie Cross oder Bahn, wird es halt, also ich glaube, der Straßenradsport wird die Königsdisziplin bleiben, keine Frage. Das sieht man ja auch jetzt gerade, wenn die Straßenprofis, also ist vielleicht nicht ich, aber wenn die richtig, richtig guten Ein-Tagesklassiker-Straßenprofis auch in die Gravel-Szene kommen, wie du gerade gesagt hast, dass im Straßenradsport befinden sich schon noch die stärksten und talentiertesten Fahrer und die drücken dann auch ihren Stempel auf, wenn die halt ein Gravel-Rennen fahren. Aber ja, ich glaube, es wird sehr spannend werden, wie sich dann da auch wieder Straßen-Gravel-Spezialisten vielleicht rauskristallisieren werden. Und war eine spannende Zeit, wo wir das so miterleben können. Und wir haben ja in der letzten Folge auch länger darüber geredet und da hat mir auch jemand geschrieben, genau den Punkt, wo wir darüber geredet hatten, müssen Straßenprofis vielleicht irgendwie ein Qualifikationsrennen fahren, um vor so einer Meisterschaft mitfahren zu dürfen, weil sonst kommen die halt einfach hin und gewinnen im besten Falle und da oder fahren halt mit und die, das ist vielleicht ein bisschen unfair gegenüber den Gravel-Spezialisten, die das ganze Jahr lang das machen. Und da hat mir jemand geschrieben, dass er das aus dieser Trikotsicht zum Beispiel so sieht, dass wenn man halt Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister wird, dass man ja dann ja das Ganze auch repräsentiert und das coole Trikot fährt, genauso wie im Straßenradsport. Und dass es halt irgendwie schade ist, wenn ein Straßenprofi, oder er, oder das war halt die persönliche Meinung des Zuhörers, er findet es schade, wenn jetzt zum Beispiel Matej Mohoric zu Gravel-WM kommt, er wird halt Weltmeister und fährt dann aber ein komplettes Jahr lang keine Gravel-Rennen mehr, dann wird halt dieses Trikot dort nie präsentiert. Und das findet er eigentlich schade, wo ich mir dachte, ja gut, das ist auch ein valider Punkt, dass, ja, da kann man halt nichts dran ändern, das ist halt noch irgendwie so, aber aus der Fansicht kann ich das schon sehr verstehen, dass man sagt, ey, Jasper Stuyven ist jetzt Gravel-Europameister, Lukas Baum ist Gravel-Deutscher Meister, Matej Mohoric ist Gravel-Weltmeister. Es wäre dann schon auch cool, wenn die in den Gravel-Rennen mitfahren würden, zum Beispiel wie bei einem Unbound oder so, und da ihre Trikots präsentieren. Also aus einer Fansicht kann ich das
ja
verstehen.
Ja, andererseits muss man sagen, dass genug Trikots vergeben werden, die nie ausgefahren werden können, wie zum Beispiel U23-Zeitfahrttitel bei den Frauen. Also eine Hanna Ludwig war zweimalig Europameisterin und konnte niemals irgendwie in einem Rennen ihr Europameistertrikot anziehen. Wir haben es einmal im Trainingslager, hat sie es angezogen, als sie es bekommen hat. Wir haben ein Foto gemacht und das war's. Und weil es keine Zeitfahren für die U23 gab, hat sie es halt auch nie getragen. Also ja.
Also ich kann nur sagen, ich war in meinem ersten Jahr U23, boah, das ist schon ganz lange her, das war 2012. Länger, mehr als 10 Jahre her. Da war ich deutscher Meister in der U23 und diese Meisterschaft war relativ spät im Jahr, im September, und die nächste Meisterschaft war im Juni. Das heißt, mir wurden auch einfach ein paar Monate der Zeit geklaut. Ich hatte nur 9 Monate, ich war nur 9 Monate deutscher Meister, aber das war richtig cool. Ich habe von Rabobank, ich hatte richtig Glück, Rabobank hat mir eine komplette Einkleidung im Deutschen Meister-Kit geschickt. Und dann haben wir auch noch Klamotten zum Jahreswechsel, also der Klamotten-Supplier, der Klamottensponsor hat zum Jahreswechsel geändert. Also erst war das, glaube ich, Nalini und dann war das Agu. Und somit habe ich sozusagen zweimal das Outfit bekommen von verschiedenen Marken und hatte dementsprechend ganz viele Klamotten. Und ich bin auch nur ein einziges Mal in Holland in U23-Rennen gefahren, wo ich sozusagen das im Rennen fahren konnte. Und alle anderen Rennen müsste ich mit meinem normalen Rabobank-Kit fahren. Aber jeder einzelne Tag im Training habe ich dieses Deutsche Meister-Kit so gerockt, weil ich war so, ich bin Deutscher Meister und ich represente das so bis zum geht nicht mehr. Ich war da so stolz drauf. Weißt du, ich habe mal Sido gehört, Goldjunge. Ich bin jetzt ein Goldjunge. Und habe mich da krass für abgefeiert. Und da denke ich mir auch so wenn ich das jetzt höre mit Hanna Ludwig, denke ich mir so, ja, aber da hätte ich auf jeden Fall mit dem Team gesprochen, dass die mir ein Europameister-Kit machen. Dann hätte ich das halt jeden Tag im Training wenigstens zum Tode gerockt.
Ja, das Witzige ist ja auch, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich glaube schon. Da habe ich dich ja zum allerersten Mal gesehen in Bochum-Wiemelhausen. Da bist du auch im deutschen Meistertrikot gefahren. Das muss auch dann irgendwie 2012 gewesen sein.
Ja,
und,
ja, das habe ich schon da.
Eigentlich müsste ich da auch mal, ich habe auf jeden Fall Fotos gemacht, damals noch mit meinem, was hatte ich denn da für ein Handy? Irgend so ein japanisches. Es war mein erstes Nokia. Smartphone. Da müssten irgendwo noch Bilder von dir rumliegen. Die müsste ich eigentlich mal raussuchen.
Boah, das ist witzig.
Ich tag dich dann. Ich tag dich dann in meiner Story.
Sehr gut. Sehr gut. Okay, Gravel WM können wir einen Haken hintermachen. Paris Tours können wir einen Haken hintermachen.
Und endlich fangen die chinesischen Rennen wieder an.
Oh ja, da müssen wir auf jeden Fall nicht drüber reden. Weil die sind Japan Cup. Die chinesischen Rennen, ich glaube jetzt gerade ist noch die Türkei-Rundfahrt, das ist glaube ich schon so der Inbegriff von den Urlaubsrennen. Also das ist sportlich, soll das nicht weniger wert sein, aber ich bin jetzt in der Offseason, ich habe nicht die Zeit, mich noch jetzt mit Radrennen oder Radsport zu beschäftigen. Warte, bei mir klopft es einmal, ich muss einmal ganz kurz gucken. Sorry. Das war die Housekeeping.
Hast du gerade in Berlin Englisch gesprochen mit dem Housekeeping?
Ja, wir sprechen alle, wir sprechen alle Englisch in dem Hotel. Es ist Berlin, it's so international, yeah, yeah, you know. What would you like to have for breakfast, guys? Hey guys, what would you like to have for breakfast?
Ja, das fand ich tatsächlich auch, wir waren jetzt auch vor kurzem in Berlin, habe ich ja schon mehrfach erwähnt im Podcast. Und das fand ich auch wieder so schockierend. Also zum einen, dass wirklich dieses Klischee, ich hab wirklich das Gefühl gehabt, in Köln zumindest und in anderen Städten, okay, Deutschland ist jetzt mittlerweile mit der Kartenzahlung, läuft alles wunderbar, das Klischee erfüllt sich nicht mehr. Ich bin in Berlin und ich denke mir, kein Wunder, gehen alle Touristen, die nach Berlin in die Hauptstadt kommen, nach Hause zurück in ihr Land und sagen, ey, die Deutschen, da kann man nicht mal mit Karte bezahlen. Einfach egal, wo wir hin sind, nur Cash, ach, Kartengerät funktioniert nicht, nur Cash, man konnte überall nur mit Cash bezahlen. Also wirklich krass, aber natürlich nur auf Englisch gesprochen, aber nur Cash. Cash only.
Alles klar. Ach ja, dann würde ich gerne noch darüber sprechen, weil, also wie viel Zeit hätten wir uns sparen können? Wir haben immer von der großen Gerüchteküche gesprochen. Merch, Jumbo Visma mit Quickstep, wo geht Evenepoel hin, wo geht der hin, wer macht das? Und das kann man eigentlich zusammenfassen, es war einfach alles heiße Luft. Also da ist wahrscheinlich viel verhandelt worden im Hintergrund, aber passiert ist gar nichts. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass Glückwunsch an der Stelle, jetzt ist ja ganz offiziell schon, Primoz Roglic geht zu Bora Hansgrohe. Das ist natürlich echt ein geiler Move, da kann man auch nur allen Beteiligten zu gratulieren. Und ich bin sehr gespannt, nächstes Jahr bei der Tour, dann halt Vingegaard versus Pogacar versus Roglic versus Pogacar oder so zu sehen, versus Evenepoel zu sehen. Und das wird, glaube ich, richtig cool. Aber das ist eigentlich der einzige Major-Move, der passiert ist. Also Quickstep macht jetzt anscheinend einfach weiter bis 2025. Jumbo Visma macht auch weiter, wie sie weitermachen. Amazon kommt anscheinend nicht rein. Remco bleibt auch einfach bei Quickstep. Bei Ineos ist auch alles beim Alten, da ist noch gar nichts. Die haben noch keinen einzigen Fahrer verpflichtet und da kommt auch nichts irgendwie online. Also eigentlich hätten wir es auch sparen können, darüber zu reden, weil es ist viel rumort und dann kam
ja, das war, die haben den Move einfach nur für alle blöden Radsport-Podcasts gemacht, damit wir was zum Erzählen haben. Aber ja. Ich weiß nicht, ob ich, weil du gerade sagst, ja, Glückwunsch an alle Beteiligten. Ich weiß nicht, ob ich Roglic, also ich meine, ich bin ja einfach kein Roglic-Fan, aber ich sehe den einfach nicht so richtig bei Bora. Also Bora ist für mich so das...
Schön Roggenbrötchen.
Überhaupt nicht Roglic. Also Roglic war für mich so 100% Jumbo. Irgendwie so alles, wofür dieses Team steht, finde ich, vereint er irgendwie in seiner Persönlichkeit. So. Aber jetzt irgendwie das, was Bora repräsentiert, da sehe ich Roglic so überhaupt nicht.
Ja, sportlich kann man das schon verstehen. Ne? Der hat Giro gewonnen, der hat die Vuelta gewonnen.
Ja klar,
gewonnen,
sportlich, sagt, natürlich.
Ey,
sportlich
in meinem Team ist Vingegaard, ich will dahin. Ich glaube, das ist einfach ungewohnt. Also seitdem Roglic halt Radprofi geworden ist, war der immer bei diesem einen Team. Deswegen kennt man ihn auch nur so. Ich glaube, wenn wir uns nächstes Jahr zu diesem Zeitpunkt unterhalten, dann wird es für dich ganz normal sein, Roglic im Bora-Trikot zu sehen. Und auf dem Specialized Bike und in dem Bora.
Ja, aber es gibt ja trotzdem so Moves, die man nachvollziehen kann. Zum Beispiel, wenn jetzt Roglic zu Astana gegangen wäre, hätte ich gedacht so, ah ja, es passt irgendwie. Kann ich irgendwie sehen. Wenn er irgendwie zu Bahrain gegangen ist, auch, kann ich auch sehen. UAE könnte ich auch sehen. Ja. Aber so Bora sehe ich irgendwie nicht. Ja. Und es ist ja wie mit Ide Schelling, der von Bora zu Astana geht, wo ich mir auch so denke, das passt für mich überhaupt nicht. Also auch so, den sehe ich null in dem Team.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also,
es gibt halt einfach so Typen, die passen dann, also allein in die Vorstellung, die man von einem Team hat und das Image, das Team ja auch irgendwie aufbaut. Ist ja wie wenn manche Fahrer zur IF gehen, wo man einfach so denkt, hä, die haben voll den Stock im Arsch. Das passt doch irgendwie gar nicht. Aber.
Das ist so wie, wenn ich jetzt für Ineos gehen würde. Dann würde man auch denken, hä? Warum besser? Das ist so, aber wenn ich im Gegenzug, wenn ich zum Beispiel zu P&S Metalltechnik gehen würde, würden die alle sagen, ja klar, das passt, absolut. Das ist mega. Endlich, was zusammengehört hat, zusammengefunden, denkt man
so,
sich dann.
So nehme ich.
Ja. Und so wäre das. Dann gibt es noch auf dem Transfermarkt, das wollen wir natürlich nicht unterschlagen, ich glaube, da haben wir noch gar nicht im Podcast drüber geredet, die Causa Caleb Ewan. Er wechselt zurück zu Jaiko Alula in seine alte Heimat und verlässt das Team Lotto. Und ich muss sagen, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Hast du das ein bisschen verfolgt auch?
Naja, ich glaube,
Du sagst einfach nichts.
Ja, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Aber ich glaube grundsätzlich, also das, was du ja auch gesagt hast bezüglich Schwarzmann und Ackermann, die jetzt zu euch ins Team kommen und dass du dich drauf freust, auch so ein paar Allmanns bei dir zu haben. Ich glaube grundsätzlich auch so für die Australier, jetzt in einem australischen Team zu sein, ist glaube ich schon ein bisschen ein anderer Vibe als jetzt irgendwie in einem belgischen Team. Natürlich sind alle sehr international angehaucht, aber ich glaube so gerade vom Staff und von der Orga-Ebene macht es schon einen Unterschied, wo das Team eben seine Heimat hat irgendwie und dementsprechend kann ich das schon auch nachvollziehen, dass man sagt, ja, irgendwie war das meine Heimat und das bin ich gewohnt und ich habe mich ja auch rückblickend bei Canyon SRAM als deutsches Team, habe ich mich trotzdem auch mit am wohlsten gefühlt, weil man halt trotzdem dazwischen immer mal wieder kurz in der Muttersprache sprechen kann. Es hat schon ein bisschen was anderes, keine Ahnung, da ist man dann ein bisschen Heimscheißer, also ich zumindest.
Ich glaube, dass sich Caleb da schon richtig wohlgefühlt hat bei Lotto. Die haben ja auch ein ganzes Team um ihn herum gebaut. Ich glaube aber, ich meinte das eher so, also ich fand halt, was dieses Jahr da im Sommer passiert ist bei der Tour, er ist ausgestiegen und wurde dann so öffentlich so vom Teammanager und auch den Teamkollegen so an Pranger gestellt. Ich mir dachte, das kann man sich ja denken und auch sauer sein und das kann man ja auch irgendwie intern klären, aber das macht man ja nicht in der Presse. Also das fand ich unter aller Sau, dass sozusagen da Caleb in der Öffentlichkeit so rund gemacht wurde. Und ich glaube, danach waren halt wirklich, was auch das Thema Vertrauen angeht, das war halt wie in so einer Beziehung, wo der eine fremd geht. Und das ist Vertrauen halt einfach im Arsch. Und ich bin ja noch ein paar Rennen mit ihm gefahren, Münsterland, Giro, Grand Prix for Me. Es war halt auf jeden Fall nicht der Caleb, wie ich ihn kenne. Ne? Der hat gar keinen Bock mehr, komplett lustlos ausgestiegen. Und ich glaube einfach, das war halt unvermeidlich. Und deswegen, ich hatte den News erst wirklich so 2 Minuten, bevor wir jetzt Podcast aufgenommen haben, habe ich nochmal so ein bisschen durchgescrollt, was ist denn eigentlich noch so passiert, über was könnte man reden. Und da habe ich das gesehen und dachte mir so, ah ja, das macht Sinn, weil du kannst dir sicher sein, in dem Move, Caleb wird jetzt auch, wenn er mit Teams gesprochen hat, nicht so die Verhandlungsposition gehabt haben. Also ich glaube, wenn er das finanziell Beste hätte machen wollen, wäre er bei Lotto geblieben, weil da hat er noch einen Vertrag gehabt, der gut dotiert war und jetzt wird er sicherlich für deutlich weniger irgendwo hingegangen sein, aber wie du gerade sagst, aber dann halt irgendwo, wo er sagt, ey, da habe ich halt Bock Rennen zu fahren und wo ich glücklich bin und darauf kommt es wahrscheinlich auch dann irgendwo an und es würde mich nicht wundern, wenn Caleb jetzt nochmal so einen kleinen zweiten Frühling bekommt in dem Team, nachdem was jetzt passiert ist und nächstes Jahr wieder richtig schnell fährt. Und wenn Calebs Motto ist, weil das sagt er mir auch immer, Caleb sein Motto ist ja, Tempo ist kein Taschentuch. Und dementsprechend wird er, glaube ich, nächstes Jahr wieder richtig schnell fahren.
Ich hoffe, man hat gerade gehört, wie ich mir das Mikro gegen den Kopf geschlagen habe nach dieser Aussage.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist nach langer Zeit mal wieder Enduko. Genau, der ein oder andere wird sich sicher noch erinnern. Enduko, eure KI-basierte Trainings-App für AusdauersportlerInnen und Ausdauersportler im Laufen und im Radfahren. Auch beides kombiniert ist bei Enduko gar kein Problem. Das Team hat jetzt mehrere Monate an einem großen Update gearbeitet. Und ich muss wirklich sagen, es gab von euch super viel Feedback, welches ja zum Teil bei mir auch ankam. Und das hat sich Enduko zu Herzen genommen. Die App hat, wie übrigens auch die Website, ein richtig nices neues Design bekommen. Das Ganze läuft nun deutlich stabiler und bietet euch mehr Flexibilität bei gleichzeitig mehr Planungssicherheit. Was bedeutet das? Das Team von Enduko hat sehr viel Rückmeldung dazu bekommen, dass Training eben oft in den Alltag integriert werden muss, sich also nach dem Kalender, der Arbeit, Familien und Freunden richten muss. Um hierbei mehr Sicherheit zu haben, wird gegen Ende der einen Woche die jeweils nächste vorgeplant. Sollte trotz eurer Angaben etwas für euch nicht passen, könnt ihr es jetzt ganz easy per Drag-and-Drop-Funktion innerhalb einer Woche verschieben. Die App gibt euch dann kleine Hinweise, wie sich eure Änderungen auswirken. Der Ball liegt also mehr bei euch, Enduko guidet euch, aber super individuell. Neben den direkt sichtbaren Änderungen gibt es noch einige mehr, zum Beispiel das Commuting, welches dann bei der Trainingsplanung berücksichtigt wird. Einen besseren Feeling-Faktor, der euch jeden Morgen Fragen zu Schlaf, Stress und Empfinden stellt und eine RPE-Abfrage nach jedem Training. Und noch vieles mehr. Schaut euch das Ganze unbedingt an, auch wenn ihr vielleicht schon mal bei Enduko wart. Jeder Neukunde bekommt mit dem Code RICK, also meinem Vornamen, R-I-C-K geschrieben, steht aber auch in den Shownotes, statt der 2 Wochen Probezeit 4 Wochen for free. Ich bin mir sicher, nach den 4 Wochen seid ihr überzeugt, dass Enduko für euch das Richtige ist. Probiert es wirklich gerne mal aus. Haut rein, viel Spaß beim Training mit Enduko.
Zu dem ganzen Thema, zum Teamwechsel, zu öffentlich an den Pranger stellen, zu Betrug in der Beziehung. Ich habe mir jetzt die Beckham-Doku angeschaut, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich war vorher, hatte ich eigentlich gar keine Meinung zu Beckham. Natürlich kannte ich ihn als Kind der 90er. Und ehemaliger Spice Girls-Fan. Aber grundsätzlich hatte ich gar keine Meinung. Mein Papa, der nie ein Fan von englischem Fußball war, hat Beckham eigentlich immer eher schlecht gemacht. Und weil ich, was Fußball angeht, immer auf meinen Papa gehört habe, war ich auch kein großer Beckham-Fan. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ist sehr interessant und vor allem auch aus dem Blickwinkel, dass man ja so ein bisschen die Strukturen im Radsport kennt. Und dann auch zu sehen, wie unterschiedlich aber auch im Fußball denkt man ja immer, okay, die Teams haben halt, die haben halt unfassbar viel Geld, aber dann halt auch einfach die Unterschiede zu sehen zwischen Teams wie Manchester United, Real Madrid, so ist eigentlich ganz interessant, das mal zu hören und eben auch wie viel Kopf dann halt auch trotzdem da dahinter ist, was man ja dann irgendwie nachvollziehen kann, weil es ja doch nochmal viel stärker in der Öffentlichkeit steht als jetzt im Radsport. Und was ich natürlich auch interessant fand oder krass fand, was man ja oft, glaube ich, unterschätzt. Als Radsportler wechselt man ja Teams und man behält halt seinen Wohnort bei. Aber beim Fußball ist es ja immer so, dass dein Teamwechsel auch mit Wohnortwechsel verbunden ist und das ja eventuell auch deine ganze Familie beeinflusst. Ist auf jeden Fall interessant, kann ich empfehlen und macht Spaß anzuschauen.
Ich muss auch sagen, ich habe erst die erste halbe Stunde geschaut und finde es bis jetzt auch echt mega. Und ich habe mich zum Beispiel total abgeholt gefühlt. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unsympathisch, das so zu sagen, aber er war ja auch schon mal so ein bisschen anders im Sport und so ein bisschen hat ja sich sehr, wie sagt man, sich Gedanken gemacht, wie er sich positioniert, auch seine eigenen Werbeverträge gehabt, wo es dann darum ging, dass sein erster Werbevertrag mit Adidas, 50.000 Pounds, wo er gesagt hat, so, es war immer der Konflikt zwischen ihm und Alex Ferguson, seinem Trainer, wo er gesagt hat, so, ja, aber es gibt ja auch noch eine Karriere nach der Karriere und die will ich halt auch haben und die fange ich jetzt schon an vorzubereiten. Und eigentlich haben alle gesagt, konzentrier dich auf Fußball und schau mal, wie groß David Beckham jetzt ist, so als Teameigner von Miami und als Werbeikone und was weiß ich. Und als es so, also ich konnte es so sehr nachfühlen, wie er das so, wie er so seine Sachen
vor allem
gedacht
kann man
hat.
Ja dann auch.
Und da saß ich so im Flieger, und das fand ich das so extrem unsympathisch, aber da hatte ich, weil das hat mich so ein bisschen an meine Gedankengänge erinnert, im Radsport auch mit den Partnern und so, so wie jetzt gerade bester Partner Breitling einfach geile Party ja machen. Dann saß ich da so im Flieger zurück von meinem letzten Rennen und dachte mir einfach so,
Alter, ich bin deutsche Beckham, ey. Ich bin deutsche Radsport-Beckham.
Ja, vor allem können wir jetzt dann wieder den Bogen zum Anfang dieser Folge spannen. Er ist auch am Boden geblieben einfach. Das wird ja auch immer wieder betont in der Serie. Einfach am Boden geblieben, genau wie Rick Zabel.
Aber das fand ich super geil, wie er sagt, ja, es war relativ am Anfang, wo wir so gesagt haben, ja, das fanden auch mal alle so cool an mir, dass alle gesagt haben, ich habe mich gar nicht verändert. Und dann war also Cut und dann war der Trainer Alex Ferguson
und
so,
ja,
das hat
ihn
schon krass verändert.
Ja. Das war so gut. Aber jetzt dürfen wir, also es ist auf jeden Fall lustig gemacht und gut gemacht. Aber wollen wir auch nicht zu viel spoilern. Schaut es euch an. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt ein Beckham-Trikot kaufen. Ich bin Fan.
So nämlich. Tanja, meine Victoria Beckham sitzt unten in der Lobby und wartet, dass sie wieder aufs Zimmer darf, weil wir hier gerade Podcast aufnehmen. Wir haben schon eine Stunde. Und deswegen würde ich jetzt einfach fragen, machen wir den Sack zu oder was?
Machen wir den Sack zu. Ich will nämlich auch noch, es sieht nämlich draußen doch gar nicht mehr so nach Herbst aus und ich würde gerne den freien Freitag, wie er ja auch nach namentlich und nach Sams genannt wird, nutzen und aufs Rad gehen.
Das hört sich sehr gut an. Dann wünsche ich dir eine schöne Zeit auf dem Rad. Wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder, mal schauen. Und ich meine, der Folgentitel, der ist einfach, also ich meine, der steht für mich schon fest.
Tempo ist kein Taschentuch.
Das ist natürlich klar. Tempo ist kein Taschentuch. Also das ist auf jeden Fall der Folgentitel.
Oder am Boden geblieben. Wir wissen es. Tempo
ist kein Taschentuch, finde ich gut. Also, macht dir einen schönen Tag. Tschüss aus Berlin.
Tschüss aus Köln. Gehabt euch wohl.